Willkommen, meine Lieben, bei den Bulli Bursti Burgesprächen, die fünfte Staffel. In der vergangenen Folge haben wir das Fass der Geopolitik schon aufgemacht und uns gefragt, was denn Europa tut, was das auch für Bitcoin bedeutet. Und jetzt sprechen wir über das Land, das bereits konkreter ist, lieber Peter, wenn es um Bitcoin geht. Wir reden über Trump, wir reden über Musk, wir reden über deren Strategie. Manche Leute nervt es schon, aber es muss einfach sein, weil irgendwo sind die ja nicht unwichtig, die Amerikaner.
Da gebe ich dir recht. Vor allem, was mich beeindruckt, immer, wie pragmatisch die Amerikaner sind. Wir Europäer neigen halt immer dazu, in die hohe Theorie abzugleiten. Ich sage absichtlich abzugleiten und nicht aufzugleiten, weil ich halt die Theorie ja eher als Grundlage dessen, was man pragmatisch tut und nicht verkehrt drum. Wir in Europa haben mehr so einen idealistischen Ansatz. Ich glaube immer, die Theorie ist das Höchste. Das ist auch lustig. Also wenn du mit einem Amerikaner sprichst, wirst du immer merken, für den ist die handfeste praktisch das Wesentliche. Dazu gibt es halt dann irgendeine Art von Theorie, die mag sehr abgehoben sein. Aber die Priorität ist immer die Praxis.
Und es wird offenbar auch einfach jeden Tag neu verhandelt, weil der Amerikaner ein bisschen die Einstellung hat, so was interessiert mich, der Blödsinn, den ich letzte Woche geredet habe.
Ja, das ist auch pragmatisch. Ja, das hilft ihnen auch so bei so Wechseln. Nicht? Wenn zum Beispiel ein Präsident mit der Ansicht mit einem Präsidenten abgelöst wird, der völlig andere Ansicht hat, da haben die Amerikaner als Volk kein Problem. Like it or not, he's the president, sagen die. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Nicht?
Aber ganz stimmt es ja nicht, weil Trump ist ja in Amerika auch eine wahnsinnig polarisierende Figur und hat auch sehr viel Widerstand.
Ja, das war ja früher der Biden auch. Nur haben wir halt in Europa, wir sind ja eher in die andere Richtung gewesen, daher haben wir das nicht so gehört. Aber wenn ich mit meinen Kontakten in Amerika, die haben gesagt, das ist eigentlich unwesentlich, der ist halt jetzt der Präsident und dann ist der Präsident und dann muss ich schauen, wie ich damit am besten umgehe. Das habe ich ja von einer gelernt. Also ich habe ja da, habe ich das schon ja mal erzählt, dass ich also längere Zeit da drüben war in Miami und auf die Bahamas, hauptsächlich eben um tauchen zu gehen. Aber
weil du nicht golfen gehen wolltest, was ich persönlich für den Fehler halte.
Ich weiß es, aber mit Golfen, das habe ich auch in Österreich. Die sind mir zu nervig, die Golfer.
Ja, verstehe ich.
Die reden so gerne immer nur über das Golfen. Und ich rede gerne über die Welt und über die Wissenschaft und über die Realität. Aber im Wesentlichen ist es wirklich so, da habe ich das gelernt, dass wir kleben so stark an unsere Ideologien. Vielleicht wir Deutschsprachigen auch noch stärker als die Italiener oder die Ungarn. Aber das ist, ich empfinde das, weil ich eben von dem verführt worden bin, Pragmatiker zu werden, ist das eher ein Mangel in meinen Augen. Und das haben wir ja auch im Zuge dieser ganzen politischen Dinge, dass wir dann immer so lang am falschen Pferd sitzen, bis wir endlich wieder merken, der Wind hat sich gedreht.
Wie passt jetzt Trumps Bitcoin-Reserve in diesen Pragmatismus?
Ja, du weißt ja, dass ich immer schon die Ansicht vertreten habe, dass sich die Notenbanken, wie man damals so schön gesagt haben, sich die irgendwelche Bitcoins krallen werden. Und damit habe ich ja gemeint, dass sie nicht sehr wählerisch sein werden, wie sie zu ihren Bitcoins kommen. Und da gibt es natürlich jetzt immer mal als erster Linie die der Staat schon hat, weil sie ihm durch Enteignung oder durch irgendwelche Beschlagnahmungen zugefallen sind. Jetzt kommt die nächste Phase. Man kann sich damit begnügen, aber dann muss man schon nachdenken und entweder so wie Putin durch Mining die Sache erledigen oder wie mit San Salvador mit irgendwelchen Erderwärmungsdingen, die Mining zum Beispiel, was er ja dann jetzt eh nicht macht.
Na, ich glaube, El Salvador hat in erster Linie die Bitcoin einfach gekauft, die sie jetzt halten.
Ja, und jetzt haben sie auch noch das Problem mit dem IWF, dass sie ja diesen Kredit nur kriegen, wenn sie sich ein bisschen von Bitcoin distanzieren. Da wird er natürlich, wenn mir meine Bank sagt, ich gebe dir den Kredit, wenn du noch einmal über Bitcoin sprichst, was ja bei uns auch bitte bis vor kurzem sogar der Stand der Technik sozusagen war. Du durftest, wenn du als Kreditwerber bei der Bank warst du schlecht beraten, wenn du dann zu Bitcoin schwadronieren anfängst. Dann hast du den Kredit mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr bekommen. Also es ist halt immer eine sogenannte Zeitgeistkomponente. Und die hat sich in Amerika durch Trump schon stark verändert.
Aber nicht, Bitcoin. Aber nicht nur durch Trump. Ich meine, vorher war ja BlackRock, hat es ja schon quasi angekündigt.
Ja, der Trump hat das ja nicht
im luftleeren Raum gemacht.
Vor allem wissen ja alle aufmerksameren Beobachter, der Trump richtet sich, wie gerade der Markt ist. Der ist ein Dealmaker. Und der schaut, wie ist sozusagen das Dealumfeld, und dann passt er sich halt einfach an. Also ich bin nicht so tief überzeugt, dass das in Trump ein inneres Anliegen sei. Das ist, könnte man vermuten, oder hat er in der Family Leute, die ihm das halt versuchen nahezubringen, das schließe ich ja nicht aus. Es hat ja jeder jetzt was, es wird ja irgendwann jeden geben, der irgendeinen Bitcoiner in seiner Ehe hat. Da sind wir jetzt schon nahe dran.
Sie versuchen offenbar mit dieser Trump Organization eigentlich Geschäfte zu machen im Kryptobereich, außerhalb von Bitcoin.
Na, der Trump sagt schon, wenn es nicht verschwindet, dann mache ich ein Geschäft draus. Das ist eigentlich ein sehr pragmatischer, normaler Ansatz.
Unterscheidet,
so denke ich übrigens auch.
Unterscheidet aber in seinen privaten Geschäften nicht zwischen Bitcoin und Krypto, während er in der Reserve sehr wohl unterschieden hat.
Ja, da muss er ja auch sozusagen gewisse Staatsmännlichkeit muss er schon aufbringen und muss sich natürlich die Frage stellen, wie stabil ist das, was ich da als Reserve empfehle. Und da kann er ja nur zu dem Schluss kommen, aus seiner Sicht stabil kann es nur sein, wenn es ein Undercoin, sagen wir mal so, der von der Regierung gemacht wird. Das wäre dann das Ähnliche, wie es die Europäer versuchen mit den CBDC. Mhm. Also ein Blockchain-basiertes, währungsartiges Gebilde, das die Regierung voll in der Hand hat. Da kann er nicht gut nachsagen, weil er ist ja schließlich der Präsident.
Wobei, er hat dann Nein gesagt. Er hat ja.
Naja, er sagt, Trump ist ja, wie wir wissen, anders, der traut sich auch ab und zu Nein zu sagen.
Also er hat es ja verboten. Er hat ja die Entwicklung eines digitalen Dollars verboten.
Ja, aber er hat nicht verboten Stablecoins.
Genau, weil Stablecoins quasi
der
Ersatz dafür sind.
Ja, und vor allem, weil er ja er ist ja schon ein Free Market Denker. Also er sagt, er muss schon im Markt ein bisschen Luft geben, damit der Markt signalisieren kann, was ist gescheit und was ist nicht gescheit. Das ist ja bei einem Stablecoin gegeben. Da ist ja nur die Bindung, die Kursbindung fixiert halt. Oder sie ist ja nicht einmal fixiert, sondern sie wird dorthin gesteuert.
Genau.
Da muss es halt eingreifen. Während beim Bitcoin greift ja niemand ein. Ne?
Genau.
Außer die Market Maker, wie ich immer zu sagen pflege.
Aber hältst du das für ich halte es für eine schlaue Strategie, auf Stablecoins zu setzen, weil du eben diese Dynamik und diese Resilienz des freien Marktes drin hast. Worst Case Szenario, wenn eine Stablecoin verschwindet, kann der Trump sagen, es war eine private Firma, ich kann nichts dafür. Mhm. Wenn der digitale Euro einen Fehler hat und plötzlich verschwindet das Geld von Peter Kotosek von seinem Konto, dann hat die EZB einen Erklärungsnotstand.
Ja, weil der Täter bekannt ist. Ja, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob dir das neueste Meme schon untergekommen ist vom doppelten trojanischen Pferd. Kennst du das?
Nein.
Ja, das poppt gerade auf, weil irgendeiner das halt aufgebracht hat, dass der Michael Saylor ein doppeltes trojanisches Pferd sei. Also das trojanische Pferd für den Bitcoin in Richtung Wall Street, und er ist aber auch gleichzeitig das trojanische Pferd von Wall Street in Richtung Bitcoin.
Ich glaube sogar, dass er sich selbst genau so bezeichnen würde,
beide Richtungen. Ja, das Wort, das mit dem trojanischen Pferd zu verbinden, hat, glaube ich, irgendein Blogger, würde die Ehre nicht nehmen.
Ja.
Es dürfte nicht von Trump stammen. Aber ich finde es sehr ein kluges Meme, weil das ja wirklich so ist. Es gibt ja, man kann das natürlich auch herunterbrechen auf unsere kleine Ebene, nicht? Auch wir, wie du merkst, ja, wir sind ja auch einmal der Anwalt von Bitcoin gegen Wall Street, und einmal kommt dann wieder Bedenkenträgerei, ja, man unterschätzt die Wall Street nicht. Oder unser klassisches sozusagen Duell, dass wir immer sagen, ja, und ich sage immer, bedenke auch, es gibt auch sowas wie Chinesen auf dieser Welt, also unterschätzt die nicht, wo ich immer noch dazu stehe zu dieser Aussage, es ist noch nicht gelaufen, dass die Amerikaner das alles Allah unter Kontrolle haben werden. Also da gibt es schon auch noch immer die Mutmaßung, dass auch die ziemlich große Player sein können.
Du hast einerseits in China die Tatsache, dass sie offiziell das Mining verboten haben, aber immer noch ein bedeutender Teil der Hashrate aus China kommt. Wer betreibt dort die Maschine?
Sind wir wieder bei der Realität.
Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, und da sind wir dann bei der Geopolitik, dass sehr, sehr klar zu sein scheint, dass der Trump sich entschieden hat für Bitcoin, nicht weil ihm die Geld gegeben haben und nicht weil er das White Paper gelesen hat, sondern weil er gesagt hat, naja, ist Bitcoin eine Gefahr für den Dollar? Und die Antwort der Experten war, vielleicht, aber in jedem Fall wäre es besser, wir hätten es vor den Chinesen. Und das hat er sofort verstanden.
Ja, das hat er auch seitdem, nehme ich an, dass er ja auch einigermaßen hell auf der Platte ist und auch wie ich ein bisschen beobachtet, was so läuft auf der Welt. Er wird wahrscheinlich sogar noch den Vorteil haben, dass er gewisse Zuträger von Informationen hat, auf die gar keinen Einfluss hat. Wobei das nicht immer positiv ist, weil wir inzwischen wissen, dass es Präsidenten gegeben hat oder auch gibt, die nicht immer trauen, was ihre eigenen Geheimdienste ihnen mitteilen.
Okay.
Also da muss er ja auch ein Urteil fällen, glaube ich jetzt und glaube ich nicht. Aber er wird zur ähnlichen Beobachtung kommen wie ich, dass die Chinesen zwar nicht viel drüber reden, aber dazu neigen, vieles zu tun. Nicht? Weil man kann ja zum Beispiel auch das beobachten bei diesem ganzen Chip-Krieg da mit Nvidia und ASML. Also, dass die Chinesen zwar immer so ein bisschen herauslassen, ja, wir sind schon weiter, als ihr glaubt, aber genau lassen sie es nicht reinschauen und plötzlich auf einmal poppt wieder auf, ja, sie haben den und den Chip, der geht besser wie die amerikanischen.
Kommt irgendein crazy Produkt um die Ecke, von dem wir eigentlich nicht gedacht haben, dass sie in der Lage sind, das zu machen.
Und was noch dazu kommt, dass wir völlig, glaube ich, falsch einschätzen, wie dort diese zentralistische, sogenannte kommunistische Wirtschaft ist, die ja eigentlich erzkapitalistisch ist, in meiner Auffassung. Wir haben halt das Fähnlein da vom Kommunismus, aber im Grunde verhalten sie die wie ein Großkonzern.
Aber halt ein Großkonzern?
Ja, ein Großkonzern. Ja, aber wenn ein Großkonzern halbwegs vernünftig geführt ist, hat er schon eine Kraft.
Ja.
Und das ist ja klar. Unbestritten, dass sozusagen die Wirtschaftskraft zumindest bereits eine gewisse Gefahr für Amerika darstellt.
Das ist aber auch
also
das,
was eine Überholungsgefahr. Ich will ja gar nicht so eine Konfrontationsgefahr, sondern dass die Amerikaner manchmal schon ein bisschen im Zweifel sind, ob sie die Vormachtstellung aufrechterhalten können in bestimmten Gebieten.
Eine Sache, die der Trump ganz offensiv tut, auch bei Bitcoin, ist, dass er sagt, das ist Amerika, diese Firma ist Amerika, dieser Bitcoin ist in Amerika gemeint worden, wir holen Apple wieder nach Amerika, auch Nvidia macht in Amerika. Also, weißt du, also er versucht offenbar, den Standort USA stärker auch wieder zu branden in diese Richtung auch, quasi eine Alternative zu schaffen zu diesem chinesischen gewaltigen Staatskonzern.
Ja, und die machen das aber schon die ganze Zeit. Das müssen uns ja auffallen. Alles, was der Trump machen will, haben die schon hinter sich. Die haben das alles konzentriert auf China. Aus welchen Gründen immer, ob das jetzt aus ideologischen oder aus dieser Einkonzernideologie, die ja auch nicht so ganz stimmt, weil selbst die größten Konzerne, wie wir ja alle wissen, auch bei Apple oder bei Google, kann man ja beobachten, dass da Abteilungen in die Richtung treffen, die dann werden sie offenbar manchmal sogar wegverkauft, weil sie halt schon so weit weg sind von der Konzernpolitik. Das gibt es im Kommunismus, im sogenannten natürlich auch.
Wobei, da glaube ich, dass China hat ja auch bei quasi Jack Ma gesagt, ja, du bist uns zu groß, dich stauchen wir jetzt mal zusammen auf
das gibt es aber in Amerika mit dem Antitrust-Recht ja auch.
Mit dem Recht, aber meine Vermutung war immer, dass der Musk als Galionsfigur das beobachtet hat und gesagt hat, das möchte er nicht für sich und seine Klasse, auch weil es die Innovation natürlich behindert, wenn die Menschen quasi daran gehindert werden zu wachsen, und dass er auch deswegen dieses Meinungsfreiheits-Twitter-Ding versucht, dass er quasi das so weit aufreißt, dass diese chinesische Art der Kontrolle nicht, auch der Kampf gegen die Wokeness gehört
ja
dazu.
Ja, aber das ist eine kulturelle Distanz. Man soll ja nicht außer Acht lassen, dass Amerika ganz andere Geistesgeschichte hat als China. Nicht? China hat viel längere Traditionen. China ist ja aus das verstehen wir auch nicht, da habe ich auch immer Probleme nicht. Wir haben ja, die Religion ist ja bei uns ein bisschen esoterischer als in China. In China war ja die chinesische Religion in unserem Sinn, würden wir das ja nicht einmal als Religion so einstufen, den Taoismus und die Konfuzianer, die würden das eher als Philosophie einstufen. Nicht? Weil die ja nicht so eine ausgeprägte Gottesvorstellung entwickelt haben. Also die sind ja schon näher bei dieser wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Macht.
Und sie sind grundsätzlich kollektivistischer als der sogenannte liberale Westen.
Ja, so ist es. Wobei Europa jetzt auch schon sehr kollektivistisch geworden ist.
Ich habe es mir gerade vorher gedacht, wenn du sagst, die Chinesen sind so gut und die Chinesen sind Kommunisten, habe ich mir gedacht, naja, aber wenn wir jetzt in Europa Richtung Sozialismus gehen, wir sind nicht gut. Und dann hast du aber gesagt, na, aber die sind in Wahrheit sind die Kapitalisten, das heißt, eigentlich bleiben wir in Europa übrig. Ja. Wirtschaftlich gesehen sind wir die Einzigen, die offenbar noch voll auf Sozialismus setzen.
Weil die keine Sozialisten sind.
Ich tue mir schwer, das zu glauben.
Nein, die sind nach wie vor Kaiserreich.
Ja.
Die sind so wie wir Habsburg. Wir sind ja auch noch immer habsburgisch im Kopf. Im Grunde genommen, wir haben Landesfürsten, wir haben Prinzessinnen, unser Präsident sitzt in der Hofburg, also sitzt im selben Schloss wie der Habsburger. Und wir finden überhaupt nichts dabei. Und wenn du bei uns auch schaust, in unsere Köpfe, wir identifizieren uns viel mehr noch immer mit den Habsburger als mit der ganzen Republik.
Aber die Steuern sind viel höher.
Wir haben ja nur die Nachteile genommen.
Wir zahlen ordentlich Steuern. In Deutschland wurde jetzt...
Das ist aber der Sozialismus, das kommt ja nicht von den Habsburgern.
Das ist richtig.
Wir sind sozusagen Habsburger, die dann mit Sozialismus angereichert worden sind.
Ob das mal gut geht?
Nein, das geht ja jetzt schon nicht mehr gut.
Zurück zu Amerikas Bitcoin-Reserve. Was erwarten wir uns jetzt? Wird es da im Sinne von Michael Saylor auch Produkte geben, so wie diese Bitbonds? Also glaubst du, ganz Hand aufs Herz, glaubst du, Amerika wird in den nächsten Jahren Staatsanleihen rausgeben, die zu einem gewissen Teil durch Bitcoin gedeckt, besichert, was auch immer sie, dass das quasi vermischt wird? Kann das passieren?
Ja, sicher wird das passieren, nur werden es nicht Staatsanleihen heißen.
Sondern ja Bitbonds.
Ja, Bitbonds oder blub, irgendein Name werden schon erfinden. Aber so wie man ja auch Kriegsanleihen seit ewigen Zeiten immer anders tauft, weil das Wort Kriegsanleihe halt verdorben ist und zu klar sagt, wofür es ist.
Ja.
Und du weißt, jeder, der sich ein bisschen nur im Kapitalmarkt hat, dass da Tannen und Taschen ja das Wichtigste eigentlich ist. Also Bluff eigentlich. Und da sind die Amerikaner ja wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also Pokern kennen die besser als wir.
Aber was könnte das sein?
Also ich nehme an, dass da verschiedenste Geldquellen, das ist auch eine Frage, wie dieses ewige Duell zwischen Präsident und Fed ausgeht, nicht? Wo ja an dem ja der Kennedy offenbar gescheitert ist, ich will nicht so weit gehen. Gescheitert ist er insofern, es ist ihm nicht gelungen, die Fed zu entmachten. Ich glaube, auf das können wir uns ja einigen.
Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, dass der die, also das sind...
Vielleicht wollte das gar nicht.
Das ist so wie die Geschichte, dass die Titanic in Wahrheit versenkt wurde, weil da die Gegner der Fed drauf waren.
Aber das finde ich
als Verschwörungstheorie lustiger als
mit dem Kennedy. Ein Spannungsverhältnis immer gibt zwischen der Regierung und der zuständigen Notenbank, weil keine Notenbank sich völlig der Regierung unterwirft und keine Regierung sich völlig der Notenbank unterwirft.
Und der entscheidende Unterschied ist, dass es in Amerika ja vor der Fed andere Notenbanken gegeben hat, die aber ein Ablaufdatum haben. Das, wenn ich mich recht entsinne, Alexander Hamilton unter den Gründungsvätern war, der gegen überhaupt
die Etablierung... Du hast mich jetzt wieder mit deiner Geschichtskenntnis über. Da kann ich leider nicht mitmachen.
Alles, was ich sehe in diesen Theorien, egal ob das Kennedy oder die Creature von Jekyll Island und so weiter, alles, was ich sehe, ist, dass diese grundlegende Skepsis gegen das Föderale und vor allem gegen die zentrale Geldproduktion in Amerika bis heute vorhanden ist, während sie in Europa nie entstanden ist.
Ja, genau.
Und wir nehmen das einfach als Gesetzgebung hin, dass es da mindestens 17 Notenbanken gibt.
Wir sind ja in Europa mehr oder weniger fast überwiegend immer in monarchistischen Strukturen haben wir gelebt seit Jahrhunderten. Und da hat immer die jeweilige herrschende Familie das Geldwesen bestimmt. Gemacht haben es aber immer Kaufleute, die das Privileg dann gekriegt haben. Und dann ist meistens das berühmte Gleichnis von den Sozialisten ist, dass dann der Knecht plötzlich der Herr wird, nicht? Weil er so abhängig wird, der Herr, ja, durch seine eigene Bequemlichkeit. War das schon so, das war bei den Fuggers so, das war bei anderen und das war auch im deutschen Dritten Reich so, nicht? Dass der Hjalmar Schacht dann mehr Politik betrieben hat, schon als der Führer selber.
Ja, das ist so. Grüße gehen raus natürlich an unsere Freunde von der Modern Monetary Theory. Es hat ein Paper gegeben von der Hedgefonds-Legende Ray Dalio, der relativ klar dargestellt hat, dass eine der praktischen Anwendungen von Modern Monetary Theory im Dritten Reich war, mit den MEFO-Wechseln.
Ja. Ja, also, und der Ray Dalio, der ist
auch auf Bitcoin umgestiegen.
Ja, und der hat mir ja den China-Virus in den Kopf gesetzt, weil der vertritt ja das, was ich dir immer halt also mit meinen Worten zu erklären, das vertritt ja der Dalio auf viel höhere
Ebene. Der Dalio sagt im Grunde, dass die nächsten 100 Jahre können den Chinesen. Aber, und das merkt man bei seiner Bitcoin-Einstellung, die hat sich ja gewandelt, von um Gottes Willen niemals, auf zuletzt ist er im Fernsehen gesessen und hat gesagt, naja, 10-15% kann man schon in Bitcoin halten. Ja. Der Gründer des größten Hedgefonds der Welt sagt, man können 10, ich bin vom Sessel gefallen. Also der BlackRock spricht von 2%. Ja. Ja? Und Ray Dalio spricht von 10-15%.
Naja, wenn man genau schaut, was geht im Kopf vom Seller vor, geht der dafür, dass 2045, dass ungefähr ein Drittel des Geldvolumens in Bitcoin denominiert sein wird. Auf dem baut sein ganzes.
Das ist dann die 13 Millionen Dollar Bitcoin.
Dadurch kommt dann diese 13 Millionen aus. Ja, wie auf das kommt, weiß ich nicht, aber es ist halt von ihm eine Behauptung.
Aber das hat dann offenbar der Ray Dalio, also warum sage ich das? Weil ich finde es faszinierend, dass der Dalio bewiesen hat, dass er auch seine Meinung ändern kann. Das ist wieder der Pragmatismus. Dieses, na, was interessiert mich das, was ich vor 3 Jahren gesagt habe? In Europa müsstest du da quasi zuerst zu Kreuze kriechen und sagen, um Gottes Willen, ich hab meine Meinung geändert. Er hat es einfach getan und gesagt, ja, when the facts change.
Ich bin auch ein Amerikaner.
Ja?
Wenn die Realität dir signalisiert, du liegst falsch, dann sagt man, gut, die Realität ist halt anders, ich passe mich der Realität an. Das ist ein anderer Zugang. Nicht? Während in ideologischen, strukturierten Gesellschaften, wo die Kultur im Vordergrund ist, und in deutscher Sprache ist das besonders arg, nicht? Dann ist immer, steht die Lehre, da ist sozusagen die Realität nur ein Beispiel für die Richtigkeit der Lehre.
Ja.
Während bei denen ist die Lehre ein Anhängsel oder ein Abfallprodukt der Realität.
Das ist so, bei Bitcoin gibt es ja auch die sagen, naja, okay, es funktioniert in der Praxis, aber funktioniert es auch in der Theorie?
Ja, oder ja, zum Beispiel, solange Bitcoin geht, ist es für mich ein Thema.
Genau, ist es genauso.
Es ist, du natürlich, sozusagen meine intellektuelle Verspieltheit zwingt mich natürlich dazu, dass ich es noch besser verstehe und so. Aber es ist ja unerheblich, wenn ich gut damit umgehe, mache ich Kohle und wenn ich schlecht damit umgehe, verliere ich Kohle. So einfach ist das. Ob das jetzt Bitcoins ist oder Aktien, oder ist mir alles wurscht. Aber wie gesagt, man hat immer eigentlich das Problem, dass du für eine gewisse Zeitspanne, und je kürzer das ist, desto leichter ist es, aber, und je länger es, desto unsicherer wird. Aber trotzdem musst du eben Zeitspanne und deine Theorie irgendwie in einen Zusammenhang bringen.
Jetzt haben wir schon den. Jetzt
sind wir wieder bei der Lebenszeitbetrachtung.
Aber bleiben wir bitte noch in Amerika, weil wir müssen das kurz noch einmal sozusagen für die Nachwelt aufarbeiten. Ja? Jetzt haben wir da den Trump und der Trump hat gesagt, er macht eine Bitcoin-Reserve, er behält die Bitcoin, er verkauft keine Bitcoin und er wird Wege finden, neue Bitcoin zu kaufen. Wir haben den Vertreter, den Chef seines Kryptobüros, der glaube ich schon dreimal gesagt hat, sie wollen so viel Bitcoin wie irgend möglich kaufen für die Vereinigten Staaten. Wir haben einen Elon Musk, der, was auch immer er redet, ja, in seinen Firmen, sowohl bei Tesla als auch bei SpaceX, Bitcoin in der Bilanz hält. Wir haben einen Howard Lutnick, der mit Cantor Fitzgerald einerseits investiert ist offenbar in Tether und andererseits privat Bitcoin hält in der Höhe von mehreren 100 Millionen. Und Dollar. Wir haben Dollar. Und wir haben einen Scott Bessent, einen amerikanischen Finanzminister, der wortwörtlich sagt, man wird die Stablecoins nutzen, um die Dollar-Dominanz auszuweiten. Und sein Mentor ist Stan Druckenmiller, der wiederum auch aus dieser ganzen Hedgefonds-Partie kommt und auch schon seit Jahren in Bitcoin drin ist. Es gibt praktisch im Weißen Haus, auf denen, die sozusagen für Wirtschaft zuständig sind, keinen einzigen, der nicht knietief in Bitcoin drinsteckt.
Ja, aber alle sind sich natürlich als gewachsene Amerikaner bewusst, dass sich das sofort ändern kann, wenn ein neuer Präsident kommt. Und dann sind einfach alle wieder weg. So, und das ist genau, da sind wir wieder beim selben Thema, nicht? Die Amerikaner, pragmatisch wie sie sind, sagen, okay, jetzt haben wir einmal 5 Jahre safe, einigermaßen. Dann haben wir noch eine Nachwirkzeit, die kann man jetzt 3 Jahre, 5 Jahre einstufen, weil es wirkt ja auch beiden noch nach. Das wissen die als pragmatische Typen auch. Also haben sie einen Zeithorizont von 8 bis 10 Jahren. Wenn man den Seeler wieder anschaut, der hat einen Zeithorizont bis 2045, das hat er aber verspielt, wie er ist, wegen dieser 21 Jahre gemacht. Nicht, wie er begonnen hat, hat er gesagt, 21 muss sein, ist auf 2045 gekommen.
Aber dann haben wir den Trump, der innerhalb des ersten 2 Monate bereits eine Reserve schafft und, ja, wenn, innerhalb, und wenn innerhalb der nächsten Jahre China, Russland, Südkorea und Südafrika und Brasilien auch eine Bitcoin-Reserve aufbauen, ja, dann können die Demokraten oder wer auch immer nach dem Trump kommt, kann ja auch sein, dass es dann J.D. Vance wird, dann können die, also spieltheoretisch sind sie gefangen in dieser Bitcoin-Geschichte.
Das ist auch eine alte Kaufmann. Jetzt tu einmal setze Maßnahmen, dann müssen sie alle damit auseinandersetzen. Wenn du jetzt eine große Firma gegründet und wenn du jetzt ein Medium gründest und zufällig halt die Gabe hast, dass du am Kapitalmarkt viel Geld aufstellst, wirst du ein relativ großes Medium relativ schnell aus dem Boden stampfen. Und dann ist es einmal da. Und du wirst ja sehen, es sauft kein Medium schlagartig ab, wenn es einmal in die Köpfe drin ist. Nicht einmal der Spiegel, der hat zwar seine Linie völlig verändert und ist auch, hat viele Anhänger verloren, aber er ist doch immer da. Und der ORF ist auch noch immer da, sind alle immer noch da, weil eben das Beharrungsvermögen, wenn etwas in die Köpfe gepflanzt ist, viel länger dauert. Und das wissen so Typen wie der Trump und die alle auch. Und darum sagen wir, aber das ist ja auch der Grund, warum sie jetzt so flott dahin machen. Weil wenn sie, ja,
genau,
wenn sie so wie die Europäer sagen, ja, da machen wir jetzt einmal in aller Ruhe einen Plan, der dauert 4 Jahre, und dann werden wir den Plan noch 6 Jahre diskutieren und in 10 Jahren fangen wir überhaupt erst an, dann haben sich die Verhältnisse vielleicht schon so, das war mir ja schon besprochen, so ist das mit dieser berühmten Kriegssache. Wenn das jetzt wirklich 10 Jahre dauert, dann sind wir vielleicht kriegstüchtig, aber es gibt hier nirgends mehr einen Krieg.
Ne? Es wirkt für mich so, es gibt ja diesen Spruch, den ich schon seit Jahren im Kopf habe, und der geht so, ich habe ihn vielleicht schon mal gebracht, geht so, der Chinese plant für 1000 Jahre, ja, der Russe plant für 100 Jahre, die Europäer planen für 10 Jahre und der Amerikaner kommt auf einem Pferd reingeritten mit einer Shotgun und einem Hund und gewinnt. Ja. Weil er selber nicht einmal weiß, was er gleich machen wird.
Ja, aber er ist dadurch in der Gegenwart.
Ja.
Und diese Nichte, nicht der 100-jährige Chinese, der ist im Kopf schon irgendwo 100 Jahre, der sagt, jetzt interessiert mir alles nicht, was die nächsten 20 Jahre.
Und wenn wir haben eine eigene Folge gemacht über diese Acceleration Theory. Das heißt, wenn die Dinge jetzt so viel schneller gehen, hast du überhaupt eine Chance, wenn du nicht permanent nur in der Gegenwart bist? Weißt du, was ich meine?
Du bist du neigst immer das dann auch ein bisschen ideologisch zu absolutieren. Ich meine nur, wir wären gut beraten, etwas mehr in der Gegenwart zu sein. Also ich tue das ja immer eher eigentlich auch pragmatisch sehen. Da hast du völlig recht, aber das eine, man soll ja das andere auch nicht vergessen. Es ist eine Langfristplanung immer auch gut, aber man es nicht braucht. Auch ich neige ja auch dazu, über Zeiten zu denken, wo ich genau mein Verstand mir sagt, da bin ich ja eigentlich gar nicht mehr da, was geht mir das an? Aber wir tun ja auch gern trefflich diskutieren, was in 20 Jahren mit Bitcoins ist.
Aber das ist ja mein Punkt.
Wenn ich ein reiner Pragmatiker würde sagen, da lehne ich ab, überhaupt darüber nachzudenken.
Aber gibt es da deiner Meinung nach was den Trump und seinen Bitcoin-Plan betrifft, irgendein Langfristplan. Er redet darüber, die Schulden durch Bitcoin abzubezahlen.
Ja, das ist ja das versuche ich ja gerade herauszuarbeiten. Es gibt eine Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten durch einen Langfristplan und dann versuchen, irgendwie zu erzwingen, dass sich die Zukunft wieder plan verhält. Das ist eine Möglichkeit. Das ist die planwirtschaftliche Idealismus. Das zweite ist, du setzt irgendeine Tat und schaust dann gemächlich in Ruhe zu, was daraus wird und greifst halt ab und zu korrigierend ein. Und machst überhaupt gar keine Sorgen, was danach ist, weil du eh sozusagen nichts mehr, keinen Einfluss mehr hast. Also das ist die Tour-Mentalität und die andere ist die Thinker-Mentalität.
Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist faszinierend, aber das ist ja von uns, also selbst für mich, der eher sogar ein bisschen mehr in diese Tour-Richtung geht, ist das so zu hören völlig verrückt. Glaubst du wirklich, dass der Trump hergeht und ohne langfristigen Plan einfach sagt, dann machen wir halt Bitcoin-Reserve und schauen, was passiert?
Das macht er ja die ganze Zeit. Der hat ja das immer schon gemacht. Ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen, The Art of the Deal von ihm? Das hat er geschrieben, da hat er noch gar nicht gewusst, dass er je Präsident wird. Aber er hat schon genau beschrieben, wie er seine Deals macht. Und die macht er genau. Also du kannst dort fast nachlesen, wie er jetzt mit dem Krieg in der Ukraine umgeht. Nimm da einen Freund, schick ihm hin, der soll dort reden und bleib im Hintergrund. Und dann einmal baust halt die Falle ein und dann die Falle und dann wirst du sehen, was der andere tut. Also es ist immer diese Reaktion und Aktion, also dieses Spiel zwischen Action und Reaction. Das ist typisch amerikanisch. Aber das habe ich dort bei einer erklärt. Die tun sich überhaupt nicht so über Langfristgeschichte. Darum sind sie auch nicht sehr geschichtsbewusst. Außer die paar, aber das sind ja mehr Glaubenssätze, nicht? Dass also da diese Gründungsväter irgendwie, das ist so wie unser Gottesglaube fast. Nicht? In Wirklichkeit weißt du ja gar nicht mehr, wer der Typ war. Das ist mir auch wurscht, aber es ist halt, das wird halt dann immer gepflogen. Aber es gibt das Heilige Buch, das darf nicht verändert werden.
Die Verfassung.
Ja.
Du hast.
Während wir gehen da wieder sehr frivol, nicht um, wie wir gerade in Deutschland sind. Nicht?
Du hast vorher gerade was Wichtiges erwähnt, was ich nicht vergessen darf, ist, du hast gesagt, wir sehen hier auch ein bisschen eine Trennung zwischen Staat und Notenbank.
Ja.
Du hast aber auch gesagt, dass du ursprünglich bist du davon ausgegangen, dass die Notenbanken sich die Bitcoin krallen werden. Jetzt kreist
sich immer das. Vielleicht gibt es da irgendwann ein Konkurrenzfeld, aber die werden sich irgendwie einigen. Es kann dann sein, dass der Staat die Notenbank beauftragt in manchen Ländern. In manchen Ländern wird die Notenbank so wie in Tschechien vorpreschen.
Das war schon
und
interessant.
Dann wird der Staat wieder sagen, nein, da wart noch, du musst erst warten, bis du von uns einen Auftrag kriegst. In Europa wird wieder alles völliger durcheinander sein. Luxemburg wird das schon längst erledigt haben in der Zeit. Die haben das halt einfach dann privatisiert und irgendwer macht es mit dem Segen des jeweiligen Fürsten oder wer dort halt gerade das sagen hat. Also da tun sich ja kleine Einheiten immer besser.
Außer Österreich. Österreich tut sich nicht besser.
Ja, aber zum Beispiel ich als Ein-Mann-Firma, nicht, ich schaffe mir selber das an und die Sache ist erledigt.
Nicht? Mir geht's genauso.
Und du bist ja auch in dieser an sich privilegierten Lage, sehr. Obwohl viele sagen, ja, du bist ja nichts, weil du hast nicht 1000 Angestellte. Nicht? Nur dann bist du wichtig. Aber dann wärst du auch wieder so ein Manager, der halt eigentlich das machen muss, was die verschiedenen Gruppen in deinem eigenen Verein, die da hin und her ziehen, zwischen dem musst du halt dann irgendwo moderieren, weil als Manager bist du eigentlich immer nur ein Moderator und kein Gestalter.
Du wärst träge in dieser sich beschleunigenden Welt.
Und während der Trump ist ja Unternehmer, der geht ja voll ins Risiko, hat man ja gemerkt.
Und die Bitcoin-Welt ist noch mal schneller als der Rest der Welt.
Und Bitcoin bevorzugt den Unternehmer.
Und den Schnellen.
Und naja, nicht, wenn er ein Hodler ist, zum Beispiel, ist er auch ein Unternehmer und ist alles andere als schnell. Weil er sagt, jetzt habe ich es einmal gekauft für 10 Jahre und jetzt mache ich halt 20 Jahre nichts. Und wäre auch dadurch vielleicht reich, ne? Es kann ja sein, dass die sogar die Reichsten sein werden. Es gibt ja solche Aussagen auch. Ne?
Naja gut, die waren dann schnell, weil sie es früh gekauft haben. War auch schnell. Also man muss ja nicht handeln. Also
naja, schnell, das ist aber nur rückblickend.
Schnelle Entscheidungsfindung.
Schnelle Entscheidungsfindung.
Darum geht es.
Das ist die, na überhaupt, das ist ja das eigentlich vornehmste Gut des Unternehmens, dass er sich den Luxus leisten kann, zu entscheiden. Und es auch tut.
Ich würde mich deswegen, das Beispiel, das du vorher gebracht hast, ist gar nicht so zutreffend. Wenn ich jetzt so toll Geld am Kapitalmarkt ausstehen könnte, ich würde kein Medium gründen mit 100 Mitarbeitern, weil das wäre mir ehrlich gesagt, also das passt mir überhaupt nicht.
Ja, auch gescheiter, du kaufst um das Geld, was du da aufstellst, Bitcoins und Hodelszitat.
Ich war so eine Kamera, die auf eine Bitbox in einem Tresor, wo der live streamt. Ja, ich sage aber nicht, wo sie ist. So.
Ja, so.
Das ist die
gesamte, wäre schon fast angewandtes Steganografie-Kunst.
Ja, das ist das ein Kunstprojekt. Ja. Und das Allercoolste ist, auf der Bitbox sind natürlich nicht die Bitcoin. Ne? Weil die können dann erfinden und dann
ja,
schaue ich doof aus.
Das ist ja auch ein klassischer, ne, das Steganografie, dass du dort das Offensichtliche hast, aber es eigentlich ist dort, wo nichts offensichtlich ist.
Das heißt, all dieses Kopfzerbrechen darüber, was der Trump vorhat, ist eigentlich pointless, weil er es selber noch nicht weiß.
Zumindest ja, aber es ist trotzdem interessant, ihn zu beobachten. Es ist ja auch einen Würfel zu beobachten, wie er fällt auch. Und trotzdem kannst du den Würfel nicht unterstellen, dass er irgendeine Strategie hat. Und trotzdem schauen bitte in jedem Casino alle gebannt, wie fallen die Würfel. Also die Gebanntheit, etwas zu beobachten, hat nichts mit der Sinnhaftigkeit dessen, was du beobachtest, zu tun. Du beobachtest ja deswegen, um herauszufinden, ob da ein Sinn dahinter steckt.
Sollten wir jetzt erwarten, dass andere Staaten wirklich sagen, wir machen Bitcoin? Ich meine, Tschechien hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht und es hat mich auch überrascht, dass es ausgerechnet die Notenbank war, die vorgeprescht ist und ja, nicht der Staat.
Wenn du davon ausgehst, dass der Trump bei dieser Sache bleibt, dann ist das die logische Schlussfolgerung.
Das muss eigentlich passieren.
Wenn morgen der Trump, auch was ja auch nicht auszuschließen, völlig wieder die Fronten und die Seite wechselt, dann können wir uns zwar maßlos alle aufregen, was der Trump schon wieder für ein verrückter Kerl ist, aber wir müssen auch damit leben. Als Pragmatiker müsste man sagen, oh, jetzt ist Diktator wieder einmal anders und dann schauen wir, was kommt da raus. Also dann müssen wir dann eine neue Serie machen und wieder drüber diskutieren.
Gibt es aus Bitcoiner-Sicht, ich weiß, die Frage haben wir schon oft gestellt, ich muss sie immer wieder stellen, gibt es aus Bitcoiner-Sicht auch die Gefahr, ich weiß, es ist wieder beladen, dass quasi der Staat Amerika zu stark wird in Sachen Einflusskontrolle etc., was Bitcoin betrifft? Oder ist uns das wurscht?
Das ist uns wurscht. Also mir ist es auf jeden Fall wurscht, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass die Mathematik stärker ist als so Spinner wie der Trump. Weil die Mathematik, man kann sie auch leugnen, man kann sie beschummeln, aber sie setzt sich immer wieder als richtig. Also ein Kreis wird immer ein Kreis bleiben, auch wenn jetzt wir streiten, ob das vielleicht ein 10.000-Eck ist.
Bitcoin ist stärker als Trump.
Natürlich.
Ich habe mir das auch gedacht bei seiner Rede. Weißt du warum? Weil der Preis nichts getan hat. Da steht der Kandidat, der Republikaner, das war noch vor der Wahl, auf einer Bühne, der aussichtsreichste Kandidat, sagt, Bitcoin ist super, wir machen Bitcoin-Reserve, Bitcoin goes to the moon. Ja, völlig verrückt, wenn du mir das ein Jahr vorher gesagt hättest. Und der Preis macht nichts, gar nichts.
Nein, weil der von dem, der hat das, wie es so schön heißt, schon eingepreist.
Also in dem Zeitpunkt noch nicht, der hat es erst eingepreist.
Nein, du, Entschuldige, ja, du bockst schon wieder die Umkehr auf Ursache und Wirkung. Nicht? Wenn natürlich ein gestiegen wäre, hätten wir gesagt, das ist deswegen.
Ja.
Aber wenn es passiert und es hat nichts passiert, dann ist es eingepreist. Das ist die Definition der Einpreisung.
Ach so,
ja. Wir denken ja was hinein, was gar nicht drin ist. Nicht? Also die ganze, so im strengen Sinn ist die Einpreisung das, was die Mehrzahl der Market Maker glaubt. Nicht? Weil sonst würden sie sich einfach anders verhalten.
Also es ist eigentlich immer alles eingepreist.
Ja, aber nur für den Zeitpunkt, ja, wo wir gerade sind. Das kann sich jederzeit ändern, weil ja die Market Maker Menschen sind und ich immer dafür kämpfe wie ein Löwe, dass man endlich einmal wieder eingesteht, das sind Menschen, das sind nicht Automaten oder irgendwelche höhere Wesen, sondern das sind Menschen. Der hat irgendeinen Spinner dabei und wenn die Spinner sich gegenseitig anstecken, gibt es eine kollektive Spinnerei. Und der Trump ist ein sehr suggestiver Typ, hat sehr viele Anhänger und der kann schon Meinung machen. Das kann man ihm nicht absprechen. Und wenn er das halt machen tut und will noch längere Zeit, dann geht es in diese Richtung, wie du gesagt hast.
Und er hat ja offenbar mit einem Larry Fink und einem Michael Saylor und den Leuten, die in seinem Team sind, bis hin zu den Hedgefonds, also da gibt es ja offenbar eine in Amerika klare Richtung, dass sie sagen, Bitcoin, das machen wir jetzt mal.
Außerdem gibt es in Amerika den alten Spruch, der Winner takes it all. Er ist jetzt auf einem Winner-Trip und jetzt schaden sich alle um ihn. So einfach ist es. Aber die verlassen wir relativ schnell wieder, weil er einmal nicht im Gewinnen ist. Längere Zeit. Dann ist die Stunde der Chinesen da. Nicht? Weil die wieder Planwirtschaftler sind und eben auf 100 Jahre vorplanen. Und da geht das halt so. Und jetzt hängen sie halt so durch. Aber das ist halt auch wurscht, weil dann guckt, das holt sich ja alle. Nicht? Und auch, wenn man auch uns selbst, also die Bitcoiner-Community, die Leute, die fest also an diese ganzen Kurven glauben, wie die Regenbogenkurve und diese ganzen, wie es halt alle heißen, nicht? Dann ist aber immer das Modell maßgeblich für die Realitätswahrnehmung. Mhm. Und ich behaupte ja, die Realität ist umgekehrt. Nicht wir haben uns die Welt ausgedacht, sondern die Welt hat sich uns ausgedacht.
Wir haben aber zum Beispiel oft darüber nachgedacht, ja, was passiert, wenn das erste Land, das offiziell Bitcoin hält, ein böses Land ist. Ich sage das jetzt unter Anführungszeichen für alle, die uns im Audio zuhören. Also ein Iran zum Beispiel, ein Nordkorea. Und jetzt ist es ausgerechnet Washington, aber mit sozusagen dem kleinen Sternchen. Es ist Washington, aber mit einem bösen Präsidenten.
Ja, weißt du? Aber da siehst du ja, wie ad absurdum das Gefühl ist, wenn man in diesem gut-böse Schema zu denken versucht. Bitcoin ist weder gut noch böse. Bitcoin ist, wie er ist.
Ich sage nur von der Wahrnehmung her. Weil
aber da wirst du vermutlich, wenn du 100 Leute befragst, 100 verschiedene Meinungen haben, die halt in Gruppen einteilbar wären, aber nicht völlig ident sind. Nicht? Also es ist ein Subjekt, also gut und böse sind subjektive Dinge. Du findest was für gut, das kann ich für böse finden und vice versa.
Ich finde es einfach faszinierend, dass ich wirklich 42 Jahre alt werden musste, und dem Trump jetzt schon bei seiner zweiten Amtszeit zuschauen muss, um wirklich zu verinnerlichen, dass der Typ zuerst tut und dann abwartet, was passiert. Das ist für mich völlig, also obwohl ich selbst manchmal so handle, ist das für mich völlig unvorstellbar.
Ja, aber hast du offenbar noch nicht wirklich viel mit Amerikanern zu tun gehabt.
Nicht in so ernsthaften.
Naja, wenn man natürlich nur, dann sind es ja ganz normale Menschen. Aber ich habe jetzt das deswegen, weil ich ja immer erzählt habe, ich habe mich ja immer hingezogen, ich bin ja eigentlich auch drüber gefahren, nehmen wir einen Tauchen, um diese amerikanische Mentalität sozusagen zu studieren, unter Anführungszeichen. Und da wusste ich, dass ich das nur übers Geld kann. Ja. Erstens einmal, dass ich überhaupt drüber kann, das musste ich schon mal aufstellen. Und dann dort sein, das musste ich auch das Geld beschaffen, was ja, aber das war kein unmögliches Unterfangen, aber dann musste ich zur Kenntnis nehmen, die denken über in Geldeinheiten. Für die ist das Maß aller Dinge, um es so zu sagen. Dann gibt es halt nur ein paar Glaubenssätze wie die Verfassung, aber auch diese auch ein bisschen, wenn man sie genauer liest, auch in meine Geldverhaltens, nicht? Da ist es darum gegangen, ob man Sklaven halten darf oder nicht. Und da war die Moral immer etwas abgeleitet vom Iststand.
Und als sie die Reserve vorgestellt haben, das Hauptargument, das zu den Amerikanern zu verkaufen war, dass wir schon an die 17 Milliarden verjuxt haben, weil wir haben zu früh Bitcoin verkauft als Staat. Und das zweite Argument war, und wenn wir neue holen, wird es eh aufkommen, das wird euch nichts kosten. Ja. Das heißt, man hat es den Leuten auch übers Geld verkauft.
Natürlich, und weil man außerdem in Amerika blind davon ausgeht, dass sich doch 30-40% der Leute wirklich verstehen, weil sie es ja auch selbst machen. Die zocken ja alle an der Börse. Ja. Ne? Und die empfinden es aber nicht als in unserem Sinne als Zocken. Für die ist ja Zocken was Positives.
Für die Chinesen auch, ne?
Wahrscheinlich.
Die sind mental auch so.
Die waren auch immer schon so.
Wie groß ist die Gefahr, dass unser Blick zu eng ist. Ich frage das deswegen, weil, also...
Meinst du jetzt unser Beider?
Unser Beider, weil dieser Bitcoiner-Blick, weil ja, er hat das gemacht und ja, das ist eine Sensation, aber die Weltöffentlichkeit hat es eigentlich nicht interessiert. Diese ganze Bitcoin-Geschichte, das muss man auch so...
Interessiert ja die Weltöffentlichkeit, wenn du sie so definierst, wie du sie jetzt offensichtlich im Kopf hast, also die Leute, die mit ihrem Alltag beschäftigt sind und vielleicht ein bisschen Glaubensprobleme im Kopf haben und Regierungstreue oder untreue Probleme im Kopf haben, die haben ja alle keine Wall-Street-Kenntnisse, die wissen ja nicht, was das ist, die wissen das Wort, aber sich wirklich was vorzustellen, was dort läuft, das kennen sie bei uns nicht, weil wir haben ja auch keine Börsen in dem Sinn.
Ja.
Das sind ja alles Mickey-Maus-Vereine. Dort ist ja wirklich vom Volumen her, ist gerade noch London oder Frankfurt, da kann man ein bisschen mit, aber Paris fällt da schon völlig ab und Madrid oder Wien.
Und trotzdem merkt man, dass der Wind sich jetzt dreht. Ich habe das schon mal auf Twitter geschrieben, ich habe vielleicht sogar schon mal im Podcast gesagt, jetzt wo BlackRock Bitcoin macht und US-Regierung Bitcoin macht und Wall Street Bitcoin macht, du wirst in der New York Times einen Artikel sehen, der heißt, wait, is Bitcoin good for the environment after all? Und ich bin falsch gelegen, es war nämlich nicht in der New York Times, es war in der BBC, erst vor ein paar Tagen gab es plötzlich einen positiven Bericht über die positiven Umwelt- und Energieeffekte von Bitcoin Mining in Afrika. Es geht jetzt schon los.
Du siehst, es Meinungen können sich drehen.
Das weiß ich. Aber,
immer die Blockchain-Technik ist stabil, das ist so. Und muss ja nicht Bitcoin sein, es kann ja noch immer. Es gibt ja auch einen alten Bitcoin, wie wir wissen, nicht? Aus dem bösen Buch vom Wehr, dass also der alte Bitcoin ja weitergelaufen ist und dass sich der abgespaltene aber halt als Kursbildend durchgesetzt hat. Und da ist jetzt immerhin der Kurs um 1 zu 100 auseinander.
Nicht? Welcher ist der alte Bitcoin? Der Cash? Ja, der
Bitcoin Cash.
Das ist ja. der war der neue Bitcoin.
Nein, das war der alte.
Sagt der Wehr.
Und hat nicht ganz Unrecht.
Da machst du jetzt ein Fass auf. Da begebe ich mich aufs Glatteis.
Nein, weil die Segwit ist ja neu und nicht so. Die alte. Also ich weiß das deswegen, weil ich eine alte Adresse habe, die auf beiden noch ist. Und komischerweise dort zwei verschiedene Bepreisungen hat. Aber wenn ich den Schlüssel hätte, würde ich draufkommen, dass ich es in dieser nicht verkaufen vielleicht kann. Würde ich es können, dann hätten wir sogar das Wunder, dass du das gleiche Ding einmal um 1 verkaufen kannst und einmal um 100. Das gilt für alle alten Adressen für 16.
Ich hatte auch Bitcoin zu dem Zeitpunkt, als es den Split gab und habe dann irgendwann die Bitcoin Cash verkauft, habe dann auch irgendwann die anderen Bitcoin wieder verkauft, weil ihr wisst ja, ich habe viele Anläufe gebraucht, bis ich es endlich verstanden habe.
Aber technisch, das ist ja unbestritten, ist das völlig die identische Bitcoin. Sie gibt nur nichts, weil sie nicht in der Mehrheit der Miner...
Aber Bitcoin Cash hat ja größere Blöcke.
Ja, die Blöcke, das ist ja wurscht, das ist ja egal, du könntest ja beide parallel auch betreiben.
Weil du sagst, das ist das Alte, das ist ja nicht, da würden ja die sagen, nein, Moment, das ist nicht das Alte, weil die Blöcke sind größer.
Naja, gut, ja, aber wie gesagt, weggespalten sozusagen hat sich dann die neue Segwit-Adresse, sagen wir so.
Aus der Perspektive.
Da sind dann die 12 Wörter aufgekommen und dieses.
Aber die Blockchain besteht ja aus den Blöcken und die Blöcke haben eine gewisse Größe.
Ja, die sind bis zum Splittingpunkt identisch und dann haben beide gewisse Adressstrukturen, also die alte Adresse rennt in der auch weiter und die neue hat dort erst drauf, die gibt es in der überhaupt gar nicht. Und das ist ja der Grund, warum die dort viel geringeren, weil ja die viel mehr Bitcoin jetzt auf neue Adressen liegen. Und zum Beispiel alle Satoshis, seine liegen ja noch auf der alten Adresse.
Da sind wir dann.
Da können wir ja noch streiten.
Aber ich
bin ja auch gewohnt, dass die Reaktion ist so wie du, dass da also irgendwie so Abwehrreaktionen gibt. Über das will ja niemand reden. Darum hat man ja auch den Wehr gebannt mit seinen ganzen Schmäh.
Ich sage nicht, dass ich nicht darüber reden will, ich sage nur, dass ich nicht darauf vorbereitet bin. Erstens.
Weil sich die Mehrheit in der Bitcoin-Szene immer durchsetzt. Es kann ja bei einem nächsten Hardfork wieder passieren.
Ich glaube, dass wir das alles noch einmal genau...
Ja, wird nur immer unwahrscheinlicher, weil halt die Menge der
Quantensicherheit.
Na, das ist wieder anders.
Aber das kann uns wieder in diese Debatte mit einer Hardfork führen.
Ganz natürlich, weil man sagt, man muss jetzt wieder eine neue Adressenstruktur machen.
Und da können wir dann sogar wieder zurück zur Debatte über die Politik, weil ein Howard Lutnick tatsächlich gesprochen hat, nicht im Zusammenhang mit Bitcoin, aber generell davon gesprochen hat, dass es notwendig sein wird, die Verschlüsselung quantenresistent zu machen.
Ja, das ist das ja, würde, was die EU auch schon gesagt hat, schon viel früher. Da haben wir ja schon diskutiert über diese retrospektive Dekryption.
Aber die EU interessiert sich nicht für Bitcoin.
Nein, die hat sich überhaupt nicht interessiert. Die haben das allgemein als taxonomische Definitorik einfach hineingeschmissen.
Ja.
Unspezifisch überhaupt, das hat nichts mit, da haben sie gar nicht Bezug genommen auf das.
Lutnick nimmt auch nicht direkt Bezug auf Bitcoin, aber Lutnick ja auch, ist ein Bitcoiner.
Das gilt ja auch für Bankverschlüsselungen genauso. Ne?
Das wird aber jetzt, also das wird jetzt wieder auch von einigen in der Bitcoin-Szene gesagt, jetzt, das ist eine Gefahr für Bitcoin, weil da der Staat jetzt quasi eingreift in eine potenzielle Hardfork.
Ja, aber da müssen sie erst einmal die Quantencomputer zusammenbringen. Da haben wir ja schon drüber diskutiert. Ja,
und das ist ein wichtiges Thema.
Ich bin jetzt wieder eher zurück wieder bei der Skepsis in meinem Zeithorizont. Geht mir das vermutlich nichts an, weil diese Sensationsnachrichten, dass das alles schon so viel weiter sei, das mich dann alle attisiert hat, dass wir sogar darüber diskutiert haben, die muss ich jetzt etwas reduzieren. In Wirklichkeit haben die dafür auch Geberei drin. Also die sind nicht wirklich so weit.
Schreibst du bitte eine Liste, mit wem ich dann rede, wenn du nicht mehr da bist, weil mich geht das dann schon was an mit den Quantencomputern.
Aber das wirst du schon merken, da kann man auch jetzt noch gar nicht sagen, wer da zuständig ist, weil ja da diese große Auseinandersetzung ist zwischen den Leuten, die das Problem des Rauschens, das ist ja ein wichtiges Problem im Quantencomputer, das Rauschen dadurch zu beherrschen, versuchen das im Herunterkühlen rabiat und abschirmen. Und die anderen, die sagen, wir gehen auf einen anderen Träger, nämlich auf Licht oder Bio, wobei ich halte ja von den Bio-Leuten am meisten, aber die sind am wenigsten weit.
Bio-Leute sind im Grunde...
Nein, die was Gehirnzellen versuchen sozusagen zu versklaven oder eben was momentan für mich das größte Potenzial hat, sind diese Proteinfalter-Typen. Also die Proteine falten. Die kann man ja so gut falten lassen, dass sie wie Maschinen agieren. Das macht die Natur.
Peter, jetzt haben wir so eine schöne Folge gehabt über die Amerikaner und den Trump und die Bitcoin-Reserve. Ja? Und in den letzten 10 Minuten biegen wir ab Richtung Roger Ver und Quantencomputer und was? Proteinfalter. Ja. Ja? Ich weiß, da kommt noch viel auf uns zu und all diejenigen, die sagen, na redet doch einmal über den WN, redet über die Proteinfalter, das machen wir, aber da muss ich ehrlich dazu sagen, auch wenn ich dabei war jetzt bei Bitcoin Cash und so weiter, da fühle ich mich auch nicht bewandert genug, ja, beziehungsweise, wie du auch sagst, am Ende des Tages entscheidet die Mehrheit. Und die Mehrheit hat sich entschieden und wir sind dort, wo wir jetzt sind.
Das, so ist es.
Ja. Ich danke dir für diesen Einblick. Ich habe wieder viel mitgenommen, vor allem was die Spontanität und den Pragmatismus der Amerikaner betrifft, weil vielleicht habe ich zum ersten Mal jetzt erlebt in einer Realität, die für mich wichtig ist, und jetzt habe ich es für mich realisiert, dass es wirklich so läuft. In unserer nächsten Folge, vielleicht sogar in den nächsten zwei, wenn wir sehen, wie lange es dauert, schauen wir uns deine Theorie der 12 Stufen der Bitcoin-Adoption an.
Was schon eingetroffen ist und wie weit.
Genau, und da werden wir auf diese Dinge auch nochmal noch im Detail eingehen.
Da kommt das bis zu einem gewissen Grad sogar vor.
Dankeschön, Peter.
Gerne.